Ja, hallo, ich bin der Stefan Winkler, steht da oben links. Ich bin aus Darmstadt beim Institut für Soziologie. Ich promoviere gerade zu einem Thema zu digitalen Bibliotheken und zur politischen Ökonomie der digitalen Bibliotheken. Und das ist jetzt ein Thema, sage ich jetzt mal, was schon ziemlich im Kern der Arbeit ist. Es geht um die Zeitschriftenkrise und um elektronische Zeitschriften. Der Titel ist Open Archives, Open Access E-Journals und Preprint Server. Da wird gleich deutlich, dass ich einen ziemlichen Kauderwelsch sprechen werde im ganzen Vortrag, also englische Begriffe mit deutschen mischen werde. Und ich denke, dass nicht alle Begriffe bekannt sind und ihr solltet mich dann immer unterbrechen. Also wenn irgendwas unklar ist, und dann kann ich das erklären. Also auch wenn ihr Fragen habt oder diskutieren wollt, wir haben 2 Stunden Zeit, das können wir immer gleich machen. Ja, es gibt da oben gibt es eine Übersetzung, also wenn noch jemand eine Übersetzung ins Englische möchte, dann sollte er sich da hinsetzen. Okay, it's a translation organized over there, German to English. Okay, ich habe 31 Folien, deswegen werde ich mich auch etwas beeilen. Der Vortrag ist strukturiert in grob 3 Themenbereiche. Der erste Themenbereich soll versuchen, den Markt für elektronische Fachzeitschriften kennenzulernen. Es wird eine Übersicht geben über die Zahl der Fachzeitschriften, die es weltweit gibt, über die Akteure auf dem Markt der Fachzeitschriften, speziell nochmal die kommerziellen Verlage. Und auch die öffentlichen Ausgaben, die dort getätigt werden, zumindest in Deutschland. Also die Szene kenne ich besser. Der zweite Teil des Vortrags wird zur Zeitschriftenkrise gehen, was das ist. Und speziell nochmal die Debatte der Self-Archiving Community, also die Leute, die sich darum bemühen, von diesen kommerziellen Verlagsstrukturen zu lösen und dazu übergehen, dass die Wissenschaft ihre Publikationen selbst verbreitet. Die herausragenden Persönlichkeiten in dieser Debatte, Stephen Harnert, Andrew Otlitzko, Paul Ginspark, William Arms und der Deutsche Martin Grötschel, die wollte ich anfangs im Einzelnen vorstellen. Die sind auch in der Langfassung zu diesem Vortrag im Einzelnen diskutiert. Hier habe ich, um das zu verkürzen, das versucht zu kompaktieren. Ich werde sie nicht einzeln ansprechen. Und ferner werde ich noch die speziellen wissenschaftspolitischen Initiativen zu dem Thema ansprechen, also die Spark Initiative, die Budapest Open Archives Initiative, die Open Archives Initiative und die Public Library of Science. Was das ist, kommt später. Und drittens wollte ich den Versuch machen, eine Brücke zu schlagen zu dem hier auf der Konferenz diskutierten Thema der freien Software, bezogen speziell nochmal auf freie Inhalte, Open Content, und werde einige Vorschläge machen, wie sich das verknüpfen lässt oder weiter verbessern lässt. Zunächst mal zum Markt für elektronische Fachzeitschriften. Da ist zunächst mal einfach sehr wichtig, dass es da eine enorme Wissensexplosion gegeben hat in den letzten Jahren. Auf der linken Seite habe ich eine Grafik über die wissenschaftlichen Zeitschriften in den Vereinigten Staaten von 1839 bis 1999. Was wir sehen, ist eine exponentielle Zunahme der Anzahl der Fachzeitschriften. Auf der rechten Seite ist eine ganz ähnliche Grafik, die allerdings auf der Y-Achse eine logarithmische Skalierung hat. Und auch dort wieder ist erkennbar, dass letztlich eine exponentielle Zunahme stattfindet. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts haben wir vielleicht 10 Fachzeitschriften weltweit gehabt. 100 Jahre später gab es vielleicht 100 Fachzeitschriften. So. im Jahr 2000 ist nicht mehr so ganz klar, wie viele Fachzeitschriften weltweit existieren. Je nachdem, was man als wissenschaftlich oder nicht wissenschaftlich begreift, kann man da schon von über 100.000 Fachzeitschriften ausgehen. Ja, das ist die kleinste Grafik. Ich hoffe, dass es besser wird. Die Gründe für diese Zunahme von Fachzeitschriften ist einfach erstmal Bevölkerung. Das spiegelt sich dann auch im Wissenschaftsbetrieb wider. Also viele Wissenschaftler wollen einfach viel publizieren. Und es ist jetzt erstmal anzunehmen, dass sich das in dem Sinne auch weiterentwickeln wird. Die Akteure auf dem Markt für Fachzeitschriften habe ich versucht hier darzustellen. Wir haben ganz oben die Autoren, ganz unten die Nutzer. Beide Gruppen sind Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler. Dazwischen spannt sich ein Markt auf, an dem Fachverlage teilnehmen. Die müssen nicht nur kommerziell sein, es können auch nicht kommerzielle Verlage sein, Universitätsverlage oder wissenschaftliche Fachgesellschaften, die Verlagstätigkeit ausüben. Dann gibt es jeder Bereich der Datenbankhersteller und Datenbankhosts, also die Leute, die elektronische Datenbanken verbreiten. Wir haben die wissenschaftliche Bibliothek als einer der Hauptabnehmer für Fachzeitschriften. Und wir haben auf der rechten Seite die neuen elektronischen Medien, die auf den Markt gekommen sind, noch nicht allzu lange. Da haben wir einmal die Preprint-Server, wir haben die Robots, die Suchmaschinen, wir haben hier die Open Archives Initiative, die auch letztlich ein Metadaten-Index ist oder das Suchen von Fachzeitschriften organisieren möchte. Wir haben virtuelle Fachbibliotheken, relativ neu. Es gibt in Deutschland ungefähr 14 virtuelle Fachbibliotheken, die von der DFG gefördert werden, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die versuchen, ein Portal zu sein für wissenschaftliche Inhalte jeglicher Art, zum Teil auch kommerzielle Inhalte. Das noch kommerziellere Gegenstück dazu sind die Informationsverbünde, die bestehende Wissensbestände, zum Beispiel die großen Datenbanken von den Datenbankhosts, versuchen zu integrieren mit den Verlagsfachzeitschriften, also den elektronischen Zeitschriften, die die Verlage auf ihren eigenen Servern haben. Und die versuchen das einfach zu verkaufen. Also die Inhalte bestehen und die Frage ist jetzt bloß noch, kann man das auch entsprechend verwerten. Die schwarzen Pfeile, die sollen letztlich die Print-Verbreitungswege darstellen und die gelben Pfeile sollen die elektronischen Verbreitungswege darstellen. Es gibt hier einige kaum sichtbare wahrscheinlich Querverbindungen zwischen den Datenbankhersteller und Fachbibliotheken und so, die sind sehr fein gezeichnet. Das ist jetzt nicht zu erkennen, aber im Prinzip ist auf jeden Fall erkennbar, dass durch die elektronischen Medien manche Verkürzungen der Verwertungskette stattfinden. Also dass zum Beispiel zwar die virtuellen Fachbibliotheken elektronische Inhalte direkt an die Nutzer weitergeben können, aber dass zum Beispiel auch andere Akteure direkt elektronische Informationen verbreiten können, ohne dass in der Verwertungskette später gelagerte Akteure überhaupt noch benutzt werden. Also wenn man sich hier zum Beispiel die Zeitschriftenagenturen anschaut, die machen letztlich ihr Geschäft damit, dass sie elektronische Informationen auch, die sie von den Fachverlagen bekommen, weiterverbreiten an die Endnutzer. Aber die Fachverlage, die können das natürlich mittlerweile auch selber. Insofern braucht man keine Zeitschriftenagenturen mehr zugespitzt. Ja, an der Stelle haben wir die Konsortien der wissenschaftlichen Bibliotheken dargestellt, die versuchen mit den Fachverlagen von Sozialverträge auszuhandeln, mit dem Ziel, große Zahlen von wissenschaftlichen Zeitschriften billiger abzunehmen, als es bisher der Fall war oder als es der Fall ist, wenn wissenschaftliche Bibliotheken einzeln gegenüber den Verlagen als Verhandlungspartner auftreten. Ja. Einfach Verbreitungswege sollen das sein.
Bitte?
Verbreitungswege für Print und elektronisch. Ja. Ja, er könnte als Wissenschaftler zu seiner Uni gehen und die fragen, ob die es auf ihren Server legt, aber er kann auch selber seinen eigenen Server organisieren mittlerweile. Die Datenbanken, die haben mittlerweile eigene Dokumentenliefersysteme, die auch eben Printprodukte beinhalten. Also Autodoc zum Beispiel oder GetInfo. Also das sind zum Beispiel elektronisch abgerufene Dokumente, die aber auch als Ausdruck beliefert werden können. Ja, der ist gering. Der wird zunehmend geringer. Also tendenziell fließt das zusammen. Und das ist eigentlich schon interessant, dass ich jetzt versuche, beim Vortrag, der eigentlich um die elektronischen Publikationswege sich dreht, eigentlich auch die Printwege nicht vergessen möchte. Also weil das einfach integriert ist. Allerdings, ja. Ja. Ja, also grundsätzlich ist es sehr schwer zu sagen, welche Akteure jetzt gerade im Wachsen sind oder wie es in 10 Jahren aussehen würde, also wer sich da am ehesten von denen durchgesetzt hat. Also es ist zu beobachten, dass alle irgendwie versuchen, Einfluss zu nehmen im Bereich der elektronischen Publikation. Und wenn zum Beispiel die Zeitschriftenagenturen feststellen, dass sie eventuell gar nicht mehr benötigt werden in der Verwertungskette, dann werden sie natürlich auch versuchen, also bestimmte Dienstleistungen anzubieten, die letztlich doch ihre Notwendigkeit voraussetzen, einfach beim Aggregieren von verschiedenen Inhalten oder indem sie einfach das Verhandeln von diesen Zugriffsbedingungen oder so den wissenschaftlichen Bibliotheken abnehmen und so weiter und so fort. Bei den Preprint-Servern gibt es eine ganz klare fachliche Unterscheidung. Also es gibt Preprints vor allem in der Mathematik, in der Physik, in Computerwissenschaften, in anderen Fächern wie Geisteswissenschaften oder so, sind die überhaupt nicht verbreitet. Die Datenbanken, die sind einfach repräsentiert durch die Fachinformationszentren, sage ich jetzt mal, die in Deutschland seit 70er Jahren aufgebaut worden sind für verschiedene Fächer. Also da gibt es Datenbanken, also hunderte Datenbanken und Informationszentren für das Fach Wirtschaftswissenschaften, Soziologie. Es fehlt zum Beispiel eins für Geschichtswissenschaften. Ja, das wurde lange versucht, das auf den Weg zu bringen. Das Fachinformationszentrum ist nie entstanden. Und was das Kommerzielle bei diesen Verbreitungsformen von sozialwissenschaftlichen oder überhaupt von Fachinformationsdatenbanken angeht, das wollte ich in einer anderen Folie, die später kommt, noch zeigen. Bei wissenschaftlichen Bibliotheken sieht es eher so aus, dass es eine starke Diskussion gibt, inwiefern braucht man überhaupt noch das Archivieren von diesen alten Printbeständen. Soll die wissenschaftliche Bibliothek nicht vielmehr ein Mittler sein, der quasi den elektronischen Inhalt auch dem Wissenschaftler auf seinen Arbeitsplatz stellt und die Verhandlungen mit den Verlagen übernimmt, über Konsortien oder so? Aber tritt das nicht im Hintergrund mit diesen Printpublikationen, mit diesen Abstellen von Büchern in Regale und so weiter? Die Informationsverbindungen und die virtuellen Fachbibliotheken sind relativ neu, die gibt es noch nicht lange. Die sind auch im Entstehen. Ich mache mal weiter. Ich wollte einen kleinen Ausflug machen zu dem Akteur der Verlage. Einfach nochmal, um zu betonen, es gibt nicht nur die kommerziellen Verlage, sondern eben auch die Fachgesellschaften, die 23% der Fachzeitschriften verwalten. Die Educational Publisher steht hier. Das sind Universitätsverlage gemeint und derartige. Und die Zahlen, die ich hier habe, beziehen sich auf eine Studie, die ungefähr 6.000, 7.000 Zeitschriften aus den USA betrachtet hat. Also ich denke, das ist verallgemeinerbar. Es wird kleine Unterschiede geben in verschiedenen Ländern, aber letztlich ist dieser Fachinformationsmarkt ein internationaler Markt, also dominiert natürlich von USA. Was man hier sieht, dass die kommerziellen Verlage im Durchschnitt ihre Zeitschriften etwas teurer anbieten als die wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Bei gleicher Qualität. Umgekehrt fällt sich aber das bei den Anzahl der Abos, also diese preiswerten Zeitschriften der Fachgesellschaften, die sind eigentlich sehr viel mehr verbreitet. Die teuren Zeitschriften der kommerziellen Verlage, die haben geringere Abo-Zahlen. Ja? Das waren Durchschnittspreise jetzt. Abos. Nee, das... also eine durchschnittliche Zeitschrift in den USA hat ungefähr 3.700 Abonnenten. Ja, das Segment von den kommerziellen Verlagen ist hochgradig monopolistisch strukturiert. Es gibt die großen Informationsanbieter, Fachverlage, die nicht nur im Wissenschaftssegment tätig sind, sondern auch noch andere Geschäftsfelder haben. Also Wolters Kluwer hat zum Beispiel bloß einen Anteil von 14% Umsatz im Bereich von wissenschaftlichen Publikationen. Also da ist jetzt Print und elektronisch mit dabei, Zeitschriften und Bücher. Reed Elsevier, das ist einer, der im wissenschaftlichen Segment fast $1 Milliarde Umsatz macht pro Jahr. Gemeinsam ist vielen Akteuren in dem Bereich, dass sie überdurchschnittliche Gewinne machen. Wenn man es vergleicht mit dem, was in der Informationsindustrie durchschnittlich verdient wird, also bei Zeitschriften, also nicht nur bei wissenschaftlichen Zeitschriften. Und ein Beispiel dafür ist vielleicht Reed Elsevier, der seit vielen Jahren also einen operativen Gewinn hat, der bei 40% des Umsatzes liegt. Und das ist vergleichbar mit Microsoft eigentlich, von der Größenordnung. Also sehr lukrativ. In Deutschland ist vor allen Dingen der Fachverlag Springer bedeutend. Der hat mehrere hundert Fachzeitschriften im Angebot. International gesehen ist es eigentlich nicht so ein besonders großer Akteur. Obwohl Bertelsmann selber, also der Inhaber im Moment von Springer, auch 5, 6 Milliarden Dollar Umsatz macht im Jahr. Ja, und das wichtige Gebiet der öffentlichen Ausgaben für elektronische Fachinformationen, kurz angesprochen, um eine Vorstellung davon zu bekommen. Wir haben im Jahr 1996 bis 1999 haben wir im öffentlichen Bereich Investitionen gehabt von 1,9 Milliarden D-Mark. Die Schwerpunkte, die nicht nur im elektronischen, sondern auch überhaupt im wissenschaftlichen Bereich waren. Also Es sind Förderungen von der DFG mit da drin, da sind BMFD-Förderprojekte mit drin. Da ist aber auch die Nutzung mit drin, also das, was ausgegeben wird für die Beschaffung von wissenschaftlichen Informationen bei wissenschaftlichen Bibliotheken. Und ich habe hier in der Grafik mal versucht, die elektronischen Anteile oder bei den Anteilen, wo ich weiß, dass sie elektronisch sind, grafisch darzustellen. Und da ist eine gewisse Stagnation zu beobachten, Nummer 1. Also es hat sich bis 99 in dem Bereich von 300 Millionen Mark jährlich eingependelt. Und der überwiegende Anteil davon wird ausgegeben für Literatur- und Faktendatenbanken, also diese Fachinformationszentren und Datenbankhosts und so weiter. Und hier kommt endlich nochmal eine Antwort auf die Frage, wie unterscheidet sich das nach Fächern? Also wir haben hier verschiedene Fachinformationszentren in der Tabelle von Chemie, von Technik, von Pädagogik und so weiter. Was hier fehlt, ist das Informationszentrum Sozialwissenschaften. Was man hier sehen kann, ist der Anteil der Eigenfinanzierung der verschiedenen Fachinformationszentren, also bis 1996. Aktuellere Zahlen habe ich nicht auftreiben können. Und der ist sehr unterschiedlich. Also hier haben wir bei Juris GmbH ein juristisches Fachinformationszentrum, das 1996 141% Eigenfinanzierungsquote, also Gewinn gemacht hat, um 40%. Dieses Fachinformationszentrum ist inzwischen privatisiert worden, im Jahr 2000. Andere haben sehr geringe Eigenfinanzierungsquoten, also das GeoFITS zum Beispiel, EZ Sozialwissenschaften, glaube ich, ist die Eigenfinanzierungsquote bei 3-4%, und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und die werden auch weiterhin staatlich gefördert.
Kann man mehr als 100% Eigenfinanzierung?
Gewinn machen. Also du verkaufst einfach letztlich öffentlich zusammengetragene Informationen für, also ich weiß nicht, 200 Mark pro eine Stunde Recherche oder so. Und also wenn das so lukrativ ist, kannst du auch viele einnehmen. Also wenn die Nachfrage relativ gering ist, bei den zu erwartenden Preisen, dann wirst du dein Lebtag nicht viel einnehmen. Also und das ist halt in bestimmten Fächern ist es halt einfach so, dass relativ wenig in elektronischen Datenbanken recherchiert wird, obwohl das Angebot tendenziell da wäre. Ja. Doch, die Kritik, die gibt es natürlich, die ist auch relativ lange diskutiert worden, also weil ja diese Fachinformationszentren ja aus politischen Programmen, also auch Fachinformationsprogrammen entstanden sind, die so im 4-5-Jahrestakt aufgelegt werden und jeweils neue Schwerpunkte setzen. Und in den 80er Jahren wurde eben also mehr weggegangen von dem Prinzip, wir brauchen wissenschaftliche Informationen für die gesamte Bevölkerung als Infrastrukturangebot, hin zu diese Fachinformationszentren sollten sich möglichst selber tragen. Ne? Ja. Ja, wobei eingeschränkt werden muss natürlich, die Fachinformationszentren werden verkauft. Insofern fließt das Geld ja auch wieder zurück. Also die Frage ist halt schon, was da für Preise erzielt werden und in dessen Interesse, also die Preisverhandlungen zum Beispiel stattfinden. Grundsätzlich würde ich dir aber zustimmen. Also zum Beispiel, also wenn das Juris Datenbanken anbietet, dann sind da zum Beispiel sämtliche Gerichtsurteile drin. Also sämtliche Gerichte werden letztlich ihre Protokolle von Verhandlungen und so weiter und den Ergebnissen von den Gerichtsentscheidungen abliefern an dieses Juris GmbH. Und das ist hier öffentliche Arbeit, nach wie vor. Und es wird dann verkauft. Doch, würde ich unterschreiben. Also der Zugang auf diese Datenbanken geschieht in Deutschland zum Beispiel über Campusverträge, die die wissenschaftlichen Bibliotheken abschließen mit diesen Datenbank-Hosts. Also dann können die Studenten darauf zugreifen, vielleicht auch ohne, dass sie es merken. Ne? Es kann aber auch sein, dass eine Hochschule vorschreibt, ja, jeder Student darf einmal im Jahr eine ausführliche Recherche in Juris machen oder so, oder in anderen Datenbanken, und wissenschaftliche Mitarbeiter dürfen dann regelmäßig recherchieren und so weiter und so fort. Ja, das ist nur nochmal die Aggregation von den Kostendeckungsraten. Er liegt insgesamt jetzt bei 60%, also bei diesen Zahlen von 1996.
Einnahmen sind geringer als Ausgaben.
Ja. Ja, dann komme ich zum zweiten Kapitel, die Zeitschriftenkrise, eigentlich das Kernkapitel, und wo wir dann auch eben zu dieser Self-Archiving-Debatte kommen werden. Kurze Übersicht. Das Thema Zeitschriftenkrise wird generell festgemacht an diesen Preissteigerungen, die exorbitant hoch sind, also im Prinzip 7-15% jährliche Preissteigerung bei Fachzeitschriften. Und das über viele Jahre hinweg bei gleichzeitig stagnierenden Bibliotheksetats hat natürlich dazu geführt, dass Bibliotheken da nicht mehr mithalten konnten, sondern dass sie zunächst angefangen haben, bei den Monographien nicht mehr so viel zu beschaffen und dann natürlich auch Zeitschriftenabos zu kündigen. Was letztlich aber bloß wieder dazu geführt hat, dass dann die Verlage weiter die Preise erhöht haben. Also je weniger Abonnenten eine Fachzeitschrift hat, desto teurer wird sie finanziell. Mit zusammenhängt damit auch, dass eben diese Monopolstrukturen im Bereich der wissenschaftlichen Publikation nicht nur bei diesen Fachverlagen oder kommerziellen Fachverlagen zu sehen sind, sondern auch in dem Sinne, dass jede Zeitschrift nicht ersetzbar ist auf eine andere Zeitschrift. Also das fängt schon einfach thematisch an. Also du kannst keinen Artikel aus der Chaos-Theorie mit einem sozialwissenschaftlichen Aufsatz ersetzen. Oder auch bei näher zusammenliegenden Themen ist das nicht ersetzbar. Und bei Autoren auch nicht. Also wenn ich weiß, dass in einer wissenschaftlichen Zeitschrift exzellente Artikel veröffentlicht werden, dann werde ich die nicht so einfach abbestellen können, weil, also als wissenschaftliche Bibliothek, weil meine Wissenschaftler an der Universität, die wollen natürlich diese wichtigen Artikel lesen und die wollen möglichst alles lesen, auch wenn sie nicht alles kriegen, aber die wichtigsten Zeitschriften auf jeden Fall. Das ist nochmal eine Grafik, um die Preisentwicklung in den letzten Jahren zu illustrieren. Also seit 1986 bis zum Jahr 2000 wurde für die American Research Libraries einfach mal festgestellt, also dass die Preissteigerungen bei 200% lagen. Diese Kraft, die hier unten ist, schwer zu sehen, also das sind einfach die abnehmende Anzahl von Monographien und von Zeitschriften, also Monographien stärker bei der Abnahme. Und trotzdem wachsen die Ausgaben, also die zweite Linie hier unten unterstreicht die Zeitschriftenausgaben, die einfach zugenommen haben, obwohl weniger Zeitschriften abonniert werden. Ja. Um was? Um beides mal. Ja. Ja. Also es ist einfach, ja. Ja, das Das ist sehr unterschiedlich, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Also das kommt tatsächlich auf den Verlag an, auf jeden Vertrag kommt es neu drauf an, wie das geregelt ist. Natürlich wollen die Bibliotheken archivieren. Und das heißt, auch wenn sie elektronische Zeitschriften abonnieren, dann wollen sie, nachdem sie die abbestellen, vielleicht immer noch die Jahre, die sie abonniert haben, auf dem Server liegen haben. Also es wird auch häufig dann in diesen Verträgen dann ausgemacht. Was die Preise noch kurz angeht, die sind nicht unbedingt ein Doppelbezahlen, sondern es hat sich so eingependelt, also dass wenn ich zusätzlich zu meiner Printausgabe noch eine elektronische Ausgabe von derselben Zeitschrift bestelle, dann ist die vielleicht 10% teurer, also insgesamt 110% von dem, was du vorher für die Printausgabe bezahlt hast. Und elektronische Ausgaben alleine, wenn du das Print nicht haben möchtest, liegen dann immer noch bei 90% von der Printausgabe.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja, wobei das auch letztlich wieder eine Verschleierung ist. Also Springer sagt dann zum Beispiel, ja, also bei uns kosten die elektronischen Zeitschriften keinen Aufpreis. Na gut, das hängt davon ab, wie du den Preis für die Printzeitschrift schon machst. Ne? Das, also vielleicht ein waren noch Fragen? Vielleicht wird hier nochmal einiges deutlich. Also der Zusammenhang zwischen den Preissteigerungen und oder den Preisen überhaupt und der Qualität, dem Umfang, den Herstellungskosten, dem Renommee der Zeitschrift, dem Impact, also wie oft wird ein Artikel zitiert und so weiter, ist relativ gering. Also du hast bei diesen 7-15% Preissteigerungen jährlich hast du zum Beispiel Preissteigerungen über ganze Portfolios, also ganze Sätze, Pakete von Hunderten von Zeitschriften, ohne dass man unterscheidet, aha, die Zeitschrift ist tatsächlich vom Umfang größer geworden und deswegen teurer geworden oder die Qualität ist besser geworden oder so. Es ist relativ pauschal. Aber es gibt natürlich leichte Zusammenhänge. Also es gibt zum Beispiel, also man sagt ungefähr für die Zunahme des Umfangs bei wissenschaftlichen Zeitschriften, könnte man sagen, ist ungefähr 50% der Preiszunahmen verantwortlich. Zum Unterschied zwischen elektronischen und Printzeitschriften muss man aber zu sagen, also die Fixkosten, also die Press-Copy-Costs, die sind nicht sehr unterschiedlich, die sind praktisch gleich groß. Die Hauptunterschiede sind eigentlich zwischen den Kosten bei der elektronischen oder Printvertreibungsform, also dass die Variablenkosten relativ wenig zunehmen bei elektronischen Zeitschriften und relativ viel zunehmen, also wenn ich Printzeitschriften vertreibe. Ein Beispiel für eine wissenschaftliche Publikation, die insgesamt 7,3 Millionen Umsatz macht im Jahr, ist hier aufgezeigt. Man kann sehen, dass großen Teil für die redaktionelle Bearbeitung, also im Prinzip das Review und solche Dinge zu organisieren, ausgegeben wird. Ein anderer Teil wird für die Produktion der Druckversion ausgegeben und das eigentliche Drucken und die Verteilung ist nochmal ein weiteres Drittel. Bei der Zeitschrift war es jetzt so, dass sie irgendwie 1,4 Millionen Dollar Gewinn gemacht hat im Jahr. Das ist ein Mosaikstein, das kann bei einer anderen Zeitschrift total anders sein. Es kann sein, dass kommerzielle Zeitschriften jahrelang überhaupt keinen Gewinn machen, dass sie in der Verlustzone arbeiten und erst so nach 6 Jahren oder so sich kommerziell tragen. Das Problem ist, dass die Verlage ihre Informationen eben auch nicht gerne rausgeben, wenn man eigentlich relativ wenig Übersicht hat über den ganzen Markt. Ja, und vor dem Hintergrund dieser Zeitschriftenkrise gibt es eben eine Self-Archiving-Debatte, die von diesen Protagonisten, die ich schon genannt habe, einmal beackert wird und dann aber auch eben von diesen wissenschaftspolitischen Institutionen, die versuchen, die Self-Archiving-Idee, also letztlich das freie Zugreifen auf wissenschaftliche Dokumente, ohne dass man was dafür bezahlen muss, zu propagieren. Der Kern von dieser Debatte ist letztlich die Vorstellung, dass wenn ein Wissenschaftler einen elektronischen oder einen Printartikel bei einem Verlag abgibt, um den zu veröffentlichen, tritt er seine Verbreitungs- und Verwertungsrechte erstmal ab. Der Verlag wird eine Qualitätsprüfung durchnehmen, indem er wieder Peers, also Fachkollegen aus der Wissenschaft, arbeiten lässt, ohne sie zu bezahlen letztlich. Also es ist auch mit Prestige und Renommee verbunden, dass man Peer Reviews durchführt als Wissenschaftler. Diese Arbeit wird erstmal nicht bezahlt und danach werden diese Nutzungsrechte auf den Zugriff auf solche Zeitschriften und Artikel wieder von den staatlich finanzierten wissenschaftlichen Bibliotheken zurückgekauft, was sich ziemlich verrückt anhört. Also warum sollten das die Wissenschaftler machen? Es gibt sogar das Phänomen, dass Page Charges von den Autoren verlangt wird, also dass sie dafür bezahlen, dass sie veröffentlicht werden, obwohl sie eigentlich die Arbeit geleistet haben. Also sie zahlen vielleicht $500, wenn sie einen Artikel veröffentlicht haben wollen. Und der Hintergrund ist natürlich, dass es teilweise doch eine rationelle ökonomische Überlegung ist von den einzelnen Akteuren. Also die Autoren wollen natürlich Prestige aufbauen, wollen bei Berufungsverfahren gut aussehen und wollen natürlich viel publizieren. Das ist in ihrem Interesse erstmal. Sie werden bezahlt vom Staat, dadurch, dass sie einen Arbeitsplatz haben im Wissenschaftsbetrieb. Und wenn eine wissenschaftliche Bibliothek eine Zeitschrift bestellt, dann wird das vielleicht verlangt von dem Wissenschaftler, aber der Wissenschaftler bezahlt das nicht aus seinem Etat, sondern es wird dann aus dem Etat von der Bibliothek bezahlt. Insofern wird ein Wissenschaftler nicht hergehen und sagen, wo ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und dort veröffentlichen. Das interessiert mir erstmal nicht. Die Self-Archiving-Community versucht, neue elektronische Verbreitungsformen zu propagieren mit dem Gedanken, dass selbst wenn das Peer Review durchgeführt wird, elektronische Verbreitungsformen sehr viel billiger sind. Also dass eben bei den Distributionskosten eingespart wird. In der Größenordnung von, also wenn Printzeitschriften eine Bibliothek $4,000 kosten, also ein Artikel, dann würde ein rein elektronischer Artikel in der Produktion und Verbreitung $300 bis $1,000 kosten, also sehr viel günstiger sein. Und selbst wenn man sagt, wir sparen uns auch noch das Peer Review, also wir veröffentlichen einfach auf Preprint-Servern, wo eigentlich bloß eine kleine Moderation noch gemacht wird, aber letztlich keine Qualitätsprüfung mehr, dann wird sich das weiter reduzieren auf $75. Also das wäre so das Einsparpotenzial, also wenn man quasi die ganze Wissenschaft so aus dieser Welt des Print-Publizierens rüberbringt in die Welt des elektronischen Publizierens.
Ja. Mhm.
Also ich möchte auf jeden Fall sagen, also diese Zahlen sind erstmal die Zahlen, die in dieser Debatte kursieren. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, das sind die tatsächlichen Preise. Also das ist der eine Unterschied. Also ich würde auch sagen, also auf der linken Seite bei Printzeitschrift und Kosten pro Artikel $4,000 im Schnitt. Das ist das, was die Bibliotheken bezahlen. Das sind nicht unbedingt die Produktionskosten oder so, die bei den Verlagen anfallen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich mal die Preprints weglasse, Electronic Only, die Zahl, ja, das ist eine reine Fantasiezahl. Also ist nicht so, dass jetzt ein Verlag Electronic Only zu diesem Preis anbietet oder so, sondern das wären die Zahlen, die diese Leute aus der Self-Archiving-Debatte verbreiten, um das zu propagieren und um zu sagen, also dass es so viel billiger werden könnte. Aber was ist denn, wenn die Nachfrage ganz anders aussieht? Oder so. Also der Preis wird nicht über die Kosten bestimmt. Also von der Vorstellung muss man sich verabschieden.
Also ich meine, die Diskussion, die da passiert ist, kommen zwei Punkte zusammen. Das entscheidend ist eigentlich nicht so sehr die Technik. Da kann man auch nicht diskutieren. Entscheidend ist strategisch, wer eigentlich das Recht macht. Ist das die Wissenschaft oder die Verlage? Das ist das Entscheidende, welches Modell sich daran entwickelt. Das heißt, wenn die Wissenschaftler die Verantwortung spielen und sagen, wir produzieren, wir sind auch gesellschaftlich da, das darf nicht privatisiert werden, dann wird das in völlig anderen Medien, als wenn das die Verlage weiter entscheiden, wie das passiert. Das ist die politische Entscheidung. Welche Modelle sich daraus entwickeln, da gibt es eine ganze Menge und schöne Sachen, aber das ist die entscheidende Frage. Ob das technisch ist, das mal, mein Gott, da kann man noch viel.
Ja. Also. Nochmal kurz zur Qualitätssicherung. Also einige Leute in dieser Debatte sind tatsächlich der Meinung, dass man auf diese Qualitätssicherung praktisch verzichten könnte. Man könnte Preprint-Server organisieren wie in die Media. Jeder darf posten. Es wird nur noch kurz geschaut, ob es tatsächlich auch ein Artikel zur Mathematik ist oder nicht. Ob das, was da veröffentlicht wird, stimmt oder nicht, das ist relativ egal. Das wage ich zu bezweifeln. Ich denke auch, dass Preprint-Server mit der Zeit vielleicht tatsächlich auch eine erkennbare Qualitätseinbuße zeitigen werden. Also auch wenn die meistenen Artikel, die heute auf Preprint-Servern veröffentlicht werden, immer noch später in wissenschaftlichen Zeitschriften ein Peer-Review durchlaufen und dann auch eine Qualitätssicherung.
Oder
das
hängt auch davon ab, was die Community dann für Systeme macht.
Ja.
Wenn dann die Publikationen 10-mal so viel werden, dann werde ich mir ein System einfallen lassen, wo ich schon vorgefasste Meinung von Leuten, die ich vertraue, einfließen lassen, da ob ich mal Artikel lese oder nicht.
Das verkennt man mir den Prozess an, das kann man nicht kommunizieren, so ein bisschen, weil das wird auch nicht mehr auf dem Lebensdauer reden, das ist ja auch, wenn das etwas braucht, als das Kollege nicht mehr auf den Weg gefahren. Danach passiert dann noch ein Rezipierungsprozess, das heißt, dass dann auch was ja mittlerweile auch mal Gesellschaft ist, eben andere Leute das lesen und eben das Reviewing da einsetzt.
Ja.
Dieses Absetzen wirklich dann auch herausstellt, was ein Artikel wirklich wert ist, ob da was Richtiges dabei drinsteht. Das ist ja nochmal ein Prozess, der nach dem Veröffentlichen dann vielleicht einsetzt.
Ja, aber die Frage ist, welche Preise vergleiche ich? Ne? Welche Preise vergleiche ich? Vergleiche ich einen Preprint-Preis mit einem Review-Preis?
Drin. So glaube ich,
Ja. Ja. Ja, also würde ich dir zustimmen. Also das ist erstmal das, was diese Leute hier sagen. Also ich versuche die Debatte nachzuzeichnen, was im Einzelnen tatsächlich plausibel ist oder nicht, oder wie sich das entwickeln könnte, steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass Andrew Odlitzko auch sagt, es geht gar nicht so sehr um die Verlage und deren Preissteigerung. Er behauptet zum Beispiel, dass die Kosten zum Beispiel vor allem auch bei den Bibliotheken entstehen, einfach indem man Printpublikationen ablegt in Regalen und stapelt, ein Gebäude baut und Klimaanlage betreibt. Die Kosten würden dort einfach doppelt so groß sein, wie bei diesem Artikel, den man vom Verlag bezieht. Und das wäre eigentlich auch ein Argument für elektronische Publikationen. Einig sind sich diese Leute von der Self-Archiving-Debatte aber schon damit, dass die Verlage in Zukunft sich abfinden müssen mit Nischen, die, als wenn sich Preprint durchsetzt oder andere Open Access Publikationen von elektronischen Zeitschriften mit Review, den Verlagen wird über kurz oder lang nur übrig bleiben, dass sie vielleicht das Peer Review organisieren, aber letztlich nicht durchführen und auch eben bloß dort Geld für verlangen können für die Arbeit, die sie auch tatsächlich gemacht haben. Also 10-20% dessen, was sie heute einnehmen. Das ist so die langfristige Version, die wird mal auf 10, mal auf 15, mal auf 20 Jahre oder so veranschlagt, aber dahin soll es gehen. Und Leute wie William Arms zum Beispiel, der argumentiert sogar damit, dass auch kommerzielle Suchmaschinen wie Google auch als Open Access System funktionieren, die letztlich auch qualitativ hochwertige Informationen aus dem Web zusammensuchen, zugänglich machen. Und da muss man halt sehen, okay, da muss man auch mit der Werbung leben und dem Ranking-System von diesen kommerziellen Suchmaschinen. Das würde ich auch in Zweifel ziehen. Eine Einschränkung? Ja. 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 Kurz nochmal zu den Preprint-Servern. Ist 1991 ist für die Mathematik eine gegründet worden in den Vereinigten Staaten, der mittlerweile sehr gewachsen ist und verschiedene andere Preprint-Server mit aufgenommen hat. Dort sind mittlerweile 170.000 Artikel gelagert. Jährlich kommen 30.000 Artikel dazu. Und interessant bei diesem Preprint-Server ist, dass es vor kurzem auch ein Verlinkungsprojekt gegeben hat, wo man versucht hat, sämtliche 170.000 Artikel in diesem Archiv aufeinander zu beziehen über Referenzlisten. Also dass jedes Zitat, was belegt ist und wieder auf einen anderen mathematischen Artikel zum Beispiel verweist, gleich als Link ausgewiesen ist, dass man ohne weiteres dann durchschalten kann. Auch Zitatanalysen sind dann möglich. Man kann sehen, welcher Artikel wie oft zitiert wird, welcher Wissenschaftler einen großen Einfluss gehabt hat in den Diskussionen. Man kann auch erkennen, also wer hat mich denn zitiert? Ne? Also nicht nur, wo geht der Artikel hin, wo geht der Link hin, von welchem Artikel habe ich quasi Informationen bekommt, sondern auch, wer hat mich zitiert. Zu den wissenschaftspolitischen Institutionen gibt es einmal die Scholarly Publishing and Academic Research Coalition. Die hebt darauf ab, dass die kommerziellen Verlage vor allen Dingen sehr starke Monopolstrukturen haben. Da gibt es eben kein Peer Review mehr, sondern es gibt nur noch eine schwache Moderation. Also wie gesagt, also dass ein Artikel dorthin geschickt wird und dann schaut jemand drüber, ist das ein mathematischer Artikel, dann wird er der Mathematik zugeordnet und dort abgelegt. Und man vertraut darauf, dass die Wissenschaftler sich nicht blamieren möchten. Nee. Also was es allerdings gibt, ist, dass die kommerziellen Verlage oder überhaupt Fachverlage dazu übergegangen sind, ihre Artikel, die einen Review durchlaufen haben, bereits auch auf dem Preprint-Server zu legen. Also bevor gedruckt wird, wird es schon elektronisch veröffentlicht. Allerdings muss man dann dafür bezahlen.
Ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist genau das Problem, um was es sich dreht. Also die Self-Archiving-Leute, die versuchen zu argumentieren, wir machen ja keine Vorveröffentlichung, sondern wir machen ein Self-Archiving. Wir archivieren unsere Artikel für später, dass es der wissenschaftlichen Community erhalten bleibt. Wir publizieren noch nicht, was natürlich bloß eine Wortglauberei ist. Der Punkt ist schon, dass die Verwertung von wissenschaftlichen Artikeln im ersten Jahr hauptsächlich stattfindet, also weil ältere zurückliegende Informationen nicht mehr so interessant ist, aber immer noch irgendwie, ich glaube, 40% der Artikel, die publiziert werden, die werden auch Jahre danach, nachdem sie veröffentlicht werden, noch zugegriffen. Und es gibt unterschiedliche Handhabungen oder Praxen, je nach Fach. Also die Chemie wird zum Beispiel nicht akzeptieren, dass du schon vorveröffentlicht hast, während das in der Mathematik und der Physik gang und gäbe ist. Es hat dort einfach eine alltägliche Praxis der Vorveröffentlichung gegeben, sage ich jetzt mal, über dieses Preprint-Wesen. In anderen Fächern ist das noch nicht so. Spark geht es um die Monopole. Sie sagen eigentlich, es ist ein Problem, dass die Verlage Monopolpreise verlangen können, und wir möchten das durchbrechen, indem wir einfach einen besseren Wettbewerb erzeugen. Wir gründen selber qualitativ hochwertige Fachzeitschriften, aber zu ganz anderen Preisen, eben nicht mehr zu Monopolpreisen, sondern zu fairen Preisen. Wir beteiligen sich auch an der Open Archive Initiative, an der Budapest Open Archive Initiative, und das spannendste Modell, was sie entwickelt haben, das ist das Declaring Independence Modell, meines Erachtens. Da versuchen sie, die Wissenschaftler zu informieren, welche Zeitschriften teuer sind oder überteuert sind. Und sie versuchen auch an die Editorial Boards ranzugehen und zu sagen, liebe Editorial Boards, ihr arbeitet mit Verlagen zusammen, die ihre Fachzeitschriften überteuert verkaufen. Das könnt ihr an den und den und den Punkten erkennen. Wir verlangen jetzt eigentlich von euch, dass ihr im Interesse eurer Wissenschaftscommunity hergeht und sagt, liebe Verlage, diese Zeitschrift ist zu teuer, wir möchten durch Verhandlungen herauskriegen, dass diese Preise einfach wieder gesenkt werden und irgendwie auch erschwinglich werden für die wissenschaftlichen Bibliotheken. Und das wurde in ein paar Fällen tatsächlich gemacht, also dass diese Editorial Boards mit den Verlagen verhandelt haben, und bei dem American Journal of Physical Anthropology kam es dann tatsächlich zu einer Preissenkung durch den Verlag. Bei anderen Zeitschriften kam es dazu, dass der Verlag sich nicht darauf eingelassen hat und dass dann sogar die ganzen Editorial Boards geschlossen zurückgetreten sind, die ganze Reputation mitgenommen haben und eine neue Zeitschrift gegründet haben mit einem anderen Titel, einem ähnlichen Titel, aber sie haben die Autoren mitgenommen, sie haben die Qualität mitgenommen, die Reputation. Und sie haben dasselbe zu einem anderen Preis gemacht, also einen sehr viel geringeren Preis. Und Spark versucht, Editorial Boards bei solchen Schritten zu unterstützen. Das ist sehr spannend, aber leider muss man dazu sagen, das hat es nur in ganz wenigen Fällen gegeben bis jetzt. Bis jetzt sind 10 neue Journale gegründet worden, ich glaube seit 1998. Und das vor dem Hintergrund, dass es hunderttausende Fachzeitschriften mittlerweile gibt und schnell mehr werdend immer mehr Fachzeitschriften. Und dass auch solche Neugründungen, die brauchen Zeit, bis sie sich durchsetzen. Das kann auch Jahre dauern. Also das kann man vielleicht ein bisschen erkennen, dass das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Es ist weniger die eigene Software als Unterstützung bei Verlagsverhandlungen oder bei finanzieller Unterstützung. Also es ist, was die Software oder die Protokolle bei der Verbreitung von Open Access Zeitschriften oder so angeht, da kommen wir später dazu. Das ist mehr bei der Open Archive Initiative angesiedelt. Also die Open Archive Initiative, die hat letztlich ein Metadatenprotokoll entwickelt, mit dem es möglich ist, dass wissenschaftliche Institutionen ihre Archive dort anmelden können. Die Metadaten werden gesammelt, also welcher Autor in welchem Jahr, in welchem Titel was publiziert hat, ein kleines Abstract dazu und das Ganze auf einen großen Server gelegt, wo man diesen Index dann durchsuchen kann. Die Volltexte, die sind tatsächlich noch dezentral auf irgendwelchen Servern weltweit, also zum Beispiel von Hochschulservern oder durchaus auch ein Server vom einzelnen Wissenschaftler. Und dieses Protokoll gibt es in Beispielimplementierung, also ePrint-Software, mittlerweile ein Teil des GNU-Projekts, oder die Kepler-Software, die für die einzelnen Wissenschaftler irgendwie das Anmelden ermöglicht. Und sie propagiert natürlich diese Idee, ne? Also dass weltweit alle Wissenschaftler hergehen und sagen, wir melden dort unsere Volltexte an. Und die großen Preprint-Archive, die machen das natürlich systematisch, die sind organisiert, die sehen das als ihr Interesse. Und auch in Deutschland gibt es mittlerweile eine ziemlich starke Resonanz. Also man möchte also aus der wissenschaftlichen Community heraus genau dieses Metadatenprotokoll unterstützen. Die Bibliotheken wollen das, die Fachgesellschaften wollen das und letztlich die Fachverlage auch. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Diese Open Archive Initiative hat sich auch diesen kommerziellen Verlagen oder überhaupt Fachverlagen gegenüber geöffnet und möchte auch deren Archive verzeichnen. Und wenn man dann dort sucht, würde man, wenn man diese Artikel nicht abonniert hat als Universität, dann auf einen Dialog kommen, wo dann ein Passwort abgefragt wird oder einfach die Zugangsberechtigung kontrolliert wird, bevor man den Artikel tatsächlich lesen kann. Und das ist letztlich nichts anderes als ein weiterer Vertriebskanal für die kommerziellen Verlage oder überhaupt für die Fachverlage. Die Budapest Open Archives Initiative, die propagiert weniger eine technische Lösung als die Vorstellung von freiem Zugang, also diesem Open Access, und argumentiert zum Teil sehr moralisch, indem sie argumentiert, also dass in der dritten Welt zum Beispiel die Leute dann auch Zugriff hätten, also einen Zugriff, den sie heute nicht finanzieren könnten. Aber auch in deren Finanzierungsmodellen ist erkennbar, dass durchaus auch private Fördermittel oder ich weiß nicht, Werbung zugelassen ist, das Mitnutzen von bestehender Infrastruktur an Hochschulen. Also es also sie garantieren nicht Kommerzfreiheit unbedingt, aber den freien Zugang. Und immerhin gibt es für solche Projekte in diesem Zeitraum von 2002 bis 2005 jährlich 1 Million US-Dollar. Also aus dieser Stiftung von dem Herrn Soros heraus. Public Library of Science war ein weiterer Versuch, sich aus dieser Umklammerung von den Verlagen zu lösen. Man hat einfach propagiert, dass sämtliche Verlage, die sich nicht auf ein Zweitveröffentlichungsrecht einlassen, boykottiert werden. Also Zweitveröffentlichung heißt, dass man, nachdem es gedruckt wurde, vielleicht 6 Monate später oder so, das auf seinen eigenen Hochschulserver legen kann und dann dort eben kostenlos zugänglich macht für die ganze wissenschaftliche Community. Ja, da nochmal die Grafik, also Nutzungszahlen von wissenschaftlichen Artikeln in Abhängigkeit der Zeit der Veröffentlichung. Also die meisten Zugriffe werden im ersten Jahr stattfinden. Also das ist eigentlich der Verwertungszeitraum für wissenschaftliche Publikationen, auch wenn das nach Fach wieder sehr unterschiedlich ist. die Verlage sehen nicht unbedingt ein, dass sie sich darauf einlassen sollen. Ja, noch mal kurz zu Boykott. Boykott heißt nicht nur Konsumentenboykott, sondern es ist auch so gemeint, dass man dort gar nicht erst publizieren soll oder dass man dort als Editor nicht arbeiten soll. Und immerhin haben 30.000 oder mehr Wissenschaftler aus vielen Ländern das unterschrieben. Ich denke, dass diese Initiative, die wurde über einen offenen Brief publiziert, nicht so erfolgreich war und dass also vieles von diesen Zielen nicht erreicht wurde und man keinesfalls von einem scharfen Boykott sprechen kann, sondern es ist halt eine nach wie vor aufrechterhaltene Idee, die aber letztlich sich nicht durchsetzen konnte in der wissenschaftlichen Community. Ja, die Verlage, die haben sich natürlich zu Wehr gesetzt. Sie haben erstmal ihre hohen Preise gerechtfertigt mit den Kosten, die sie natürlich haben. Ein Teil, da haben sie recht, ist durchaus auf die Umfangszunahme zurückzugehen. Ja, die gestiegene Qualität, zusätzliche Investitionen im Online-Publishing, das würde alles auf die Kosten drücken. Interessant ist aber schon die Umgangsform jetzt mit diesen neuen elektronischen Publikationsformen. Und dort haben wir schon vorhin darüber gesprochen, also dass sie einfach vorveröffentlichte Artikel nicht mehr akzeptieren oder gar nicht erst damit anfangen, die zu akzeptieren. Je nach Fach sehr unterschiedlich. Die Self-Archiving-Community, die propagiert einfach, egal was im Vertrag steht mit dem Verlag, liebe Wissenschaftler, publiziert das auf den Preprint-Servern. Da haben sie ein Stück weit recht, weil auch die Fachverlage, die wollen sich nicht mit der Community, der Wissenschaftscommunity anlegen und die tolerieren das in der Regel. Und je nach Community ist das unterschiedlich. Also in der Mathematik ist es einfach gängige Praxis, vorzuveröffentlichen und da wird kein Verlag sich leisten können zu sagen, wenn es schon auf dem Preprint-Server von Paul Ginsberg war, dass es dann nicht mehr veröffentlicht wird, weil da auch einfach gute Sachen stehen. Das Zweitveröffentlichungsrecht habe ich vorhin angesprochen, wird generell abgelehnt. Interessant ist noch das Bundling, also dass man, wenn man Verhandlungen führt mit wissenschaftlichen Bibliotheken über die Preise von ganzen Zeitschriftenportfolios, dann wollen sie in der Regel das Print und das elektronische Produkt miteinander verknüpfen, als Paket verkaufen, nicht getrennt. Und ja, also diese Konsortialverhandlungen, die von den Bibliotheken geführt werden, um Preise zu senken. Also dass mehrere Bibliotheken sich zusammentun, ihr Know-how austauschen und gemeinsam als Käufer auftreten gegenüber dem Verlag, das ist gar nicht so das Problem bei den Verlagen. Also weil es werden zwar deutlich geringere Preise hinterher rauskommen, aber dafür auch garantierte Abnehmerschaften. Und ein Problem bei diesen hohen Preisen ist tatsächlich so eine Inelastizität, also dass Bibliotheken nicht einfach abbestellen können, was zu teuer ist, sondern die Wissenschaftler das einfach fordern. Und wenn ich in einem Zeitschriftenportfolio als Paket eingebunden bin, kann ich nicht relativ einfach sagen als Bibliothek, ich kündige das Abo oder ich kündige das Abo, sondern ich habe dann das ganze Paket. In einer TU Darmstadt ist es zum Beispiel so, dass es scheinbar gar keine Zeitschriftenkrise mehr gibt, sondern es gibt plötzlich sehr viel mehr Zeitschriften als vorher, tausende von Zeitschriften, die eben über solche Konsortialvereinbarungen zustande gekommen sind, wo aber manche Wissenschaftler dann sagen, okay, da gibt es jetzt in der Soziologie so und so viele Zeitschriften, die interessieren mich aber alle gar nicht. Aber der Verlag hat das in dieses Paket reingeschnürt und das wird eben als Paket verhandelt. Ja, die Verlage sind auch dazu übergegangen, eigene Preprint-Archive aufzubauen, das habe ich schon angesprochen. Und sie haben damit begonnen, ihre Inhalte zu verlinken mit einer Cross-Reference-Linking-Initiative, die sogar über Verlagsgrenzen hinweggehen. Also wenn Elsevier jetzt 1800 Zeitschriften im Angebot hat, dann sind die Volltexte über die Referenzen miteinander verlinkt und auch über Verlagsgrenzen hinweg, also wenn eben die entsprechenden Kooperationen bestehen. Ja, und die Open Archive Initiative Beteiligung habe ich auch schon angesprochen und wie problematisch das vielleicht auch ist. Ja, der dritte Punkt war eben eine Brücke zu schlagen zur Open Software, Open Source und freien Software Bewegung. Kurz Rekapitulation, was freie Software und Open Source bedeutet nochmal. Ich denke, das ist kann weitgehend hier vorausgesetzt werden. Es geht um die freie Nutzung, um die freie Verbreitung und um die freie Modifizierbarkeit von Software oder Textinhalten und auch um die Verbreitung von modifizierten Inhalten. Bei der Software gibt es eine Unzahl von verschiedenen Lizenzen. Es gibt freie Software, zum Beispiel GPL-Lizenz oder halbfreie Software, die bestimmte Nutzergruppen ausschließt oder einschränkt, dass es nur not for profit genutzt werden darf. Es gibt diese Open Source Lizenzen, also die relativ stark auf kommerzielle Nutzung ausgerichtet sind. Es gibt Doppellizenzierung, wie bei der Mozilla Public License, / Netscape Public License, also wo parallel zu einer freien Software auch eben noch ein anderes Geschäftsmodell läuft, was sich scheinbar nicht zu widersprechen scheint. Jedenfalls läuft es so in der Community, in der freien Softwarebewegung. Das ist irgendwie akzeptiert, obwohl damit natürlich eine Verwertung verbunden ist. Und bei Textinhalten, da gibt es, also mir bekannt sind eben zwei Lizenzvarianten, also einmal die GNU Free Documentation License und die Open Content License. Das ist nochmal eine Aufstellung von Stefan Meretz, die deswegen interessant ist, weil dort eben so die verschiedenen Freiheitsgrade in der obersten Spalte dargestellt sind und in der obersten Zeile und in der linken Spalte die verschiedenen Lizenzvarianten, wo man sieht, also dass eine freie Software eben also mehr als bloß Kostenlosigkeit und freie Nutzbarkeit und so notwendig ist. Es muss zum Beispiel auch garantiert sein, dass die Ableitungen davon frei sind oder es keine Vermischung mit proprietärer Software stattfindet. Nochmal kurz zur Open Content License. Also das sind so die Kernpunkte, die dort garantiert werden müssen. Also die Texte dürfen in beliebigen Medien kopiert werden, sie dürfen nach Belieben abgeändert werden, vorausgesetzt die Copyright- und Lizenzhinweise bleiben erhalten. Für den Netzzugriff darf keine Gebühr verlangt werden und jede Erweiterung oder Kürzung steht wieder unter dieser selben Lizenz. Bei der GNU Free Documentation License hat man sich relativ stark an dem GPL-Software-Lizenzmodell angelegt und darüber hinaus noch eine ganze Reihe von Regeln verlangt, also die bei Modifikationen von Texten zu erfüllen sind. Also zum Beispiel müsste, wenn ich einen bestehenden Text übernehme und abändere, ein anderer Titel gewählt werden. Ich muss eine Autorschaft kennzeichnen, ich muss die Änderungsgeschichte abbilden, ich muss einen Link auf den Ursprungstext und so weiter setzen. Hier wollte ich einfach nochmal kurz betonen, also dass freie Software natürlich nicht gleichbedeutend ist mit unkommerziell. Im Gegensatz hat Peter Gawinski sogar behauptet, also Peter Gawinski, das ist immerhin der Sprecher von der Free Software Foundation von Europe, dass freie Software einfach kommerzielle Software ist, also weil sie auch im Rahmen von Lohnarbeit hergestellt werden kann, weil sie in Unternehmen genutzt werden kann, weil sie zu einer also eine indirekte Verwertung ermöglicht, über Werbung, über Support, über Installation, Wartungsverträge, Schulung, Anpassung und den Vertrieb von Distribution, weil es diese Doppellizenzmodelle gibt und vielleicht auch, weil das Know-how, was man beim Entwickeln von freier Software erwirbt, auch einer beruflichen Qualifizierung dienen kann und natürlich auch vor dem Hintergrund sinnvoll sein kann, also eine ökonomische Verwertung von Fähigkeiten, die später dann im Beruf eingesetzt werden könnte, falls es mal notwendig wird. Ja. Nochmal zurück. Das Zitat kannte ich nicht, ja. Ja. Das ist. Also die Lizenz ist ja eher nicht aus dem Wissenschaftsbetrieb gedacht gewesen. Es ging da um die Dokumentation von Software.
Nein, die Dokumentation ist nicht übertragbar, aber es geht auch um die
Also es gibt auf jeden Fall ganz unterschiedliche Praxen. Ne? Also es gibt eben diese Free Software Communities und es gibt eben diesen Wissenschaftsbetrieb, der bei weitem nicht bloß sich um die Wahrheit dreht, sondern es gibt einfach eine jahrhundertealte Art, sich gegenseitig zu zitieren und die Arbeit von Kollegen wiederzuverwerten. Bis dahin, dass man auch sagen wir, von Untergebenen wissenschaftliche Produkte sich aneignen kann, dass das durchaus gang und gäbe ist und es wird zwar darüber gemunkelt, aber es ist normal. Also wenn ich mir so Impact-Analysen anschaue, da gibt es bestimmte Wissenschaftler, die 100 Artikel im Jahr publizieren oder mitpublizieren. Und dann stellt man fest, das sind in der Regel Wissenschaftler, die im Vorsitz oder in der Leitung von großen Institutionen sitzen und bei jeder Publikation ihrer Mitarbeiter auch mitgenannt werden. Ja, das ist üblich. Es ist durchaus ein riesiger Schritt, würde ich jetzt mal sagen. Also von dieser Zitierweise oder dieser Art zu arbeiten, zu einer anderen Zitierweise oder zu einer lizenzorientierten Zusammenarbeit zu kommen. Also ich möchte es halt vermischen. Also ich wollte einfach einen Vorschlag machen, also vor dem Hintergrund, also dass es einige Parallelen gibt, also bei dieser Self-Archiving-Debatte und bei dieser Free-Software-Bewegung, die offensichtlich sind. Das fängt schon damit an, dass sie gegenseitig auf ihre Projekte verweisen, ne? Und die hochhalten. Also dass die Public Library of Science zum Beispiel von Open Content License spricht und die propagiert auch. Oder umgekehrt, dass die Software Kepler oder die ePrint-Software mittlerweile als GNU-Projekt läuft oder so. Ne? Es geht auch tiefer liegend letztlich immer um diesen Gedanken, dass gemeinschaftlich erstellte Produkte, also letztlich in freien Kooperationen entstandene Produkte, nicht irgendwie privat angeeignet werden können sollen. Auch für lange Zeit in die Zukunft nicht. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ob das gewährleistet ist jetzt bei dieser bestehenden Praxis von wissenschaftlicher Zitierung. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach ein Fortschritt wäre, also wenn man also diese Art zusammenzuarbeiten auf so eine Lizenzbasis stellt. Und deswegen wollte ich einfach vorschlagen, also angesichts dieser Parallelen, auch zum Beispiel, wenn ich ein Open Access E-Journal irgendwo habe, unten im Copyright hinzuschreiben, aha, das ist Copyleft oder so, oder nicht nur einfach zu sagen, aha, ihr könnt das, was ich hier abgedruckt habe oder elektronisch abgebildet habe, nach Belieben verwenden oder so, solange ich zitiert werde, sondern ein Stück weiter zu gehen und zu sagen, auch Ableitung von diesem Produkt oder so, sollen so oder so gehandhabt werden. Ne? So weit denken die im Moment noch nicht, obwohl das relativ angenehme Copyright-Hinweise sind im Moment. Ja, das ist das, was ich unten sagen wollte. Also neben also diesen Inhalten, die man über Open-Content-Lizenzen organisieren könnte und über die Software, die mitverbreitet wird oder die Software, die überhaupt im Einsatz ist, die kann ja auch schon freie Software sein, wollte ich vorschlagen, dass man auch wegen dem Link-Konzept im Web, also was eine hohe Bedeutung hat, schaut, was passiert mit diesen Reference-Listen. Also welcher Text verweist auf welchen anderen Text. Also so ein Verweis ist immer ein Verweis auf Vorarbeiten. Und ich wollte vorschlagen, wenn ich einen freien Text publizieren möchte, dass ich dort dann auch wieder bloß einen elektronischen Link setze zu anderen freien Texten. Das heißt nicht, dass ich einen nicht elektronischen Verweis nicht aufsetzen kann, aber das heißt, wenn ich diesen freien Text gelesen habe und zu einem anderen freien Text klicke, dann geht das. Wenn ich einen freien Text habe und dort ist ein nicht freier Text verlinkt, dann möchte ich diesen Link gar nicht erst legen. Und umgekehrt auch wiederum, dass ich nicht zitiert werden möchte von nicht freien Texten. Also das können wir durchaus mal diskutieren, wie praktikabel das ist oder wie sinnvoll das im Sinne von so einer wissenschaftlichen Arbeit ist. Aber das wäre so eine Vorstellung davon. Bei der Free Documentation License ist es doch so gedacht. Also es soll ganz klar markiert sein, welche Textpassagen 1:1 übernommen worden sind und welche Textpassagen abgeändert worden sind. Und dann, also klar, der Umfang der Publikation soll nicht endlos wachsen, aber irgendwann soll immer ein Verweis auf die Änderungsgeschichte, also was hat mein Vorgänger geschrieben, und was war der erste Artikel und so, das soll immer als Link klar werden. Nicht in deinen Texten, aber wenn du ein Zitat machst, schon. Nein, den elektronischen Link meine ich, nicht das Zitat selber. Also und auch nicht den Verweis. Da kann ja nach wie vor textlich abgebildet sein, aber nicht elektronisch. Also als elektronischer Link. So war es gemeint.
Also die Lizenzfragen sind übrigens Wissenschaftsbereich, der auch nicht von Zeitschriften nicht abgedeckt wird, der gibt eigentlich keine Lizenzen.
Ja, aber es geht auch zum Beispiel um das Abändern. Wenn ich jetzt einen ziemlich guten Artikel habe und da sehe ich jetzt 5 Fehler drin, dann kann ich diesen Artikel nicht verbessern. Ja, aber der Autor wird den Artikel nicht nochmal in der Form publizieren mit den 5 Änderungen. Aber es gibt mittlerweile Publikationsformen, die genau dies als Hintergedanken haben. Also wenn du so Lexikon-Projekte mit Wiki oder so anschaust, da gibt es einmal die Änderungsgeschichte und da gibt es die Verbesserungsmöglichkeit. Und das kann jeder machen, da musst du nicht Autor sagen.
Finde ich das okay, wenn der Vortrag immer...
Entschuldigung.
Gerade über Copyright, über Urheberrechte, die entstanden sind, sowas, das ist ja genau.
Formen, also aus verschiedenen Themen dagegen zu neuen Modellen zu entwickeln. Einerseits hat die Bibliothek ein bisschen mehr Wert, was sie bisher schon gemacht haben, weil es gab einen schönen Vortrag eines einzigen Bibliothekar in Deutschland, der kam aus Potsdam, der gesagt hat, wir werden auf die Fachzeitschriften einfach nicht mehr abonnieren, um dann den alternativen Bibliotheken von Community überhaupt eine Chance zu geben, solche Peer-Review-Zeitungen überhaupt aufbauen zu können. Also natürlich insofern also eine Monopole haben. Also ich halte das Gesamte der Raum für viel komplexer, weil es mir als ich gesagt habe, so interessiert das natürlich. Denn Copyright. Es gibt Beispiele aus den USA, da haben sie auch Folge von gesehen, da haben sie Bücher ausgeliefert mit einer Banderole drauf, auf der die gleichen Copyright-Schutzbestimmungen, die bei der Software draufstehen, von Microsoft, dass also Parteien an Wolken oder von denen du nicht erlaubt. Das ist die Anstrengung.
Okay, eigentlich sind wir jetzt bei der Zeit, wo ich da auch von den Wissenschaftlern oder ganz vielen Fragen zu den Wissenschaftlern. Ist sicher jemand in der Lage, die Frage zu diesem Zusammenhang direkt danach mit seiner
Nein, also das wäre ein Missverständnis. Also die Safe-Archiving-Vertreter, die wollen eigentlich gar nicht vom Peer-Review weg und auch gar nicht von diesen Zeitschriften-Einheiten. Also sie wollen E-Journals machen mit Reputation, mit Peer-Review und Qualitätssicherung und Reputation. Alles zusammen, aber elektronisch. Also vielleicht noch ein Abschlusswort. Also ich würde ganz gern in Bezug auf dich nochmal auf das Open Theory Projekt verweisen, wo genau das elektronisch versucht wird, was du eigentlich nicht möchtest. Ne? Also dass jemand einen Artikel schreibt und dann kleine Passagen in diesem Artikel ausgepickt werden und versucht werden, in der Diskussion zu verbessern durch verschiedene Autoren als Kollaboration. Und das trotzdem unter der Idee, wir möchten möglichst wissenschaftlich arbeiten.
Und weil dadurch der Prozess, die Produktion und der Gedanken
Vielen Dank. Ja.